Mein Gott, was ist das für ein Berg an Zettel, den du
hast? Ja, ich frage mich auch gerade. So.
Hast du ein bisschen Arbeit von der Grünen Woche mitgebracht, oder
was? Nee, das habe ich. Das ist meine uralten Notizen. Ist egal, das kriegen wir schon hin.
Der Weltraum, unendliche Weite.
Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
Hallo, Dienstagsgucker. Hallo, Werner.
Mein Leben.
Das Weiß muss fließen.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Möge die Macht mit dir sein.
Willkommen im Fight Club.
Sie reden. Der dreibeinige Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von Sie reden, der dreibeinige Podcast, die 50. reguläre Ausgabe. Wir haben haufenweise B und C und D Nummern gemacht, aber hier steht eine 50 vorne, das ist ein Grund zum Feiern.
Der Episodenzähler ist bei 50 angekommen, kann
Yay.
Man das so sagen. Hey, hu.
Celebrate. Ja, wir sitzen gemütlich in der WG-Küche in Berlin und feiern mit einem leckeren, lieblichen Rotwein den 50. Cast-Geburtstag sozusagen, die 50. Folge. Ich muss erst noch mal eingießen. Ich habe Sebastian die freie Hand gelassen, was die Rotweinauswahl betrifft. Prost.
Ja, das sind Weingläser.
Ah. Im Gegensatz zum Wein haben wir bei den Gläsern nicht gespart. Das ist, wenn man Sebastian die Wahl lässt. Nein, es ist ausgesprochen ungewöhnlich lieblich.
Wie sagte der große Gegenwartsphilosoph Oliver Kalkofe? Traurig ist, muss einer sterben. Lustig ist, gibt's was zu erben.
Genau.
Und jetzt dürft ihr mal raten, was wir trinken.
Ein Erbenspätlese. Und lustigerweise war die Frau, die hinter uns in der Schlange stand, hat sie auch einen Erben auf das Band gelegt.
Ja, und es lag bestimmt an uns.
Wir sind Trendsetter, Sebastian, ganz eindeutig.
Ja, sogar irgendwie im Supermarkt.
Im Internet wie im wahren Leben.
Im wahren Leben mit Haar oder ohne Haar.
Aha. Ich hab noch mal über was nachgedacht, Sebastian. Und zwar über...
Echt?
Ja, über... Ich denke manchmal nach.
Das hat nicht so sehr wehgetan.
Ja, ich habe drüber nachgedacht, über Star Wars.
Du hast über Star Wars nachgedacht?
Ich habe über Star Wars nachgedacht. Ich habe nachgedacht. Und zwar über Rogue One. Und was mich am ehesten an Rogue One gestört hat, und das waren tatsächlich die ganzen... Es war tatsächlich Darth Vader, den ich nicht gebraucht hätte. Und... Okay. Ja, die CGI-Layer, da brauchen wir nicht drüber reden.
Okay.
Und ich hätte wahrscheinlich auch den Governor Tarkin nicht gebraucht. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn man einfach sich auf die neuen Charaktere konzentriert hätte, statt krampfhaft irgendwie die alten mit reinzunehmen.
Ja, okay.
Und gerade Darth Vader wirkte halt extrem billig. Also er wirkte wie aus der Zeit gefallen. Es war schon in den Prequels irgendwie sehr merkwürdig, als er dann nein schreiend irgendwie aus dem Tiefen des Todesstern oder des Imperators wieder aufgebahrt wurde. Das wirkte schon sehr billig und irgendwie albern. Was heißt irgendwie albern? Total albern.
Und sie haben irgendwas in seinem Helm gemacht.
Und
der Helm war irgendwie komisch.
Und der Helm sah komisch aus. Der ganze Darth Vader sah aus, als sei er irgendwie gerade aus dem Kostümgeschäft gefallen. Aber er sah halt nicht wirklich bedrohlich aus. Er sah
kann sein, dass man das vielleicht auch mit der neuen Bildtechnik einfach besser sehen kann, wie schrottig dieses Kostüm aussah. Das kann vielleicht sein. Aber mich hat Darth Vader an sich nicht gestört. Mich hat auch dieser Tarkin nicht an sich gestört. Darth Vader und diese Lava-Festung hätte nicht sein müssen.
Ja.
Also für mich war eigentlich auch Darth Vader immer jemand, der in seiner komischen Kugel da sitzt. Da.
Aber er hat einen Schaumbad genommen im Film. Also
Wachsertank halt, ne?
Irgend in so einem Tank.
Das macht aber Sinn, weil so heilen sich die Rebellen ja auch immer. Die tun sich ja immer in diese Tanks rein zum Heilen.
Ach so.
Und Bagdad, ja, Stichwort.
Bagdad.
Der zweite hätte sein müssen im Zusammenhang mit Darth Vader war It Lach Me Up the Song. Nichts ist wichtig, Bier trinken ist wichtig. Ja, also jedenfalls, diese Lava-Festung hätte nicht sein müssen. Diese Lava-Festung. Bla, 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 bla.
Das habe ich mir jetzt extra verkniffen.
Das bräuchten wir als unser Podcast-Hauptquartier, eine Lava-Festung.
Ja, über einem Labersee.
Ja, also liebe Zuhörer, falls ihr Architekten seid, entwerft uns mal eine Laberfestung.
Apropos liebe Zuhörer, wir haben eine Audiobotschaft bekommen von der Auslandsschweizerin, der Lara. Und sie hat uns eine Audiobotschaft zukommen lassen.
Was ist denn eine Auslandsschweizerin?
Das ist ein Podcast.
Ach so.
Die Lara kommt aus der Schweiz, wohnt jetzt, wenn ich es richtig mitbekommen habe, in Düsseldorf, ist aber momentan in der Weltgeschichte unterwegs und schickt gerne Audio-Postkarten von unterwegs an diverse Podcasts. Ich habe mich irgendwann bei Twitter beschwert, dass ich keine bekommen habe. Und dann habe ich persönlich eine bekommen, obwohl sie gar nicht wusste, wer ich überhaupt bin und welche Podcasts ich mache. Und offensichtlich hat sie irgendwie ihre Hausaufgaben gemacht, weil wir jetzt von ihr reden, auch eine Audiobotschaft bekommen haben. Übrigens heute an dem gleichen Tag, wo wir aufgezeichnet haben. Das passt irgendwie ganz gut. Und ich hoffe, ich kann das hier irgendwie öffnen.
Juhu!
Es gibt keine, ich müsste es in der Dropbox, das kann ich auch alles rausschneiden notfalls. Direkter Download. Ich sehe gerade, es ist in einer Dropbox.
Okay, das heißt, ich überbrücke mal ein bisschen. Wir kommen noch nicht zum eigentlichen Thema. Ich erzähle mal gerade, was ich in der letzten Woche gespielt habe. Und das war Brutal Legend, was jetzt auch schon wieder ein bisschen passt von wegen Nostalgie, weil es ist aus dem Jahr 2009. Und das ganze Spiel ist eine Hommage, würde ich mal sagen, an die gesamte Heavy-Metal-Welt.
Heavy-Metal,
Dark-Metal, Black-Metal, Scream-Metal, Death-Metal,
Doom-Metal, Parody-Metal hast du mir vorhin erzählt.
Parody-Metal.
Da habe ich auch nie was von gehört.
Das ist halt, wenn das aus Parodien auf Heavy-Metal ist, quasi, dann ist das Parody-Metal.
Ist das dann noch Metal, wenn es eine Parodie ist?
Ist die Parodie auf einen Katastrophenfilm immer noch ein Katastrophenfilm? Oder ist es in erster Linie eine Parodie?
Ich habe den Originalfilm gesehen zu Airplane, auf dem Airplane basiert. Also auf Deutsch die unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug.
Ja, genau. Und der hieß Airport oder so ähnlich? Oder nee?
Und es ist teilweise wirklich 1:1. Also haben die bei Airplane die Szenen nachgedreht, aber halt alles mit einem parodistischen Hintergrund.
Genau. Und das Airplane ist in erster Linie eine Parodie und in erster Linie eine Parodie, ne?
Ja, aber funktioniert. Also er funktioniert auch, wenn man es halt irgendwie...
Obwohl er schon 1000 Jahre alt ist,
ja.
Gefühlt.
Übrigens, die Lara hat einen tollen... liebe Grüße an den genialsten Nerdcast ever. Der Dateiname ist schon mal sehr vielversprechend. Wuhu! Ich habe es jetzt runtergeladen und ich hoffe, wir können das jetzt hier hören.
Hallo, hallo, hallo. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaube es nicht, aber trotzdem. Ich möchte gerne eine Audiopostkarte übermitteln aus Lissabon, aus diesem schönen Aussichtspunkt, Signor de Monda irgendetwas, der voller Franzosen und Portugiesen ist und eine Schweizerin. Und zwar an diesen geilen Podcast, diesen richtig, richtig geilen Podcast, den ich zwar noch nicht so lange höre, aber der ist richtig cool. Und zwar ist das der dreieugige, vierbeinige Podcast namens Sie sprechen. Und er hat letztens so eine geile Rock One-Folge gemacht, von so ein geiles Intro, das hat mich so amüsiert. Es ist wirklich ein geiler Podcast und den möchte ich wirklich ganz liebe Grüße aus Lissabon hier bei Michael, aber ich bin, glaube ich, falsch gelandet, oder? Ihr seid so ein dreibeiniger Labercast, so über Geek-Stuff spricht, so, naja, ihr wisst schon, naja, so Podcast, wo so quasi das Podcast-Ponto ist zum Schminkkanal auf YouTube, ne? Aber ich denke, ich kenne euch zwar nicht, aber ist halt sicherlich auch okay und ihr könnt euch auf jeden Fall eine große Scheibe von Sie sprechen abschneiden, der dreieugige, vierbeinige Podcast und da ihr dreibeinig seid und so, ich denke mal, ihr kennt auch andere beinige, so vierbeinige auch und so ein dreieugiger, vierbeiniger Podcast, der echt geil ist. Auf jeden Fall ganz liebe Grüße übrigens von der Lara, der Auslandschweizerin. Tja, die einzige Schweizerin hier wohl. Naja, liebe Grüße nach zum genialsten Nerd-Podcast ever.
Oh. Ja, da schnackern mir die Ohren, wenn ich jetzt bei Sie sprechen arbeiten würde.
Ja, das Äquivalent zu einem Schmink-Podcast, zu einem Schmink-YouTube-Channel. Immerhin. Ja, ich meine, so weit haben wir es schon mal gebracht, Sascha.
Ja. Nee, das war mein Verein.
Stimmt, aber meiner ist leer.
Ja, wir sind zwar nicht in Lissabon, sondern in der dreckigen Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland.
Gut, dass du es nochmal sagst.
Aber wir stoßen trotzdem an. Auf dich, Lara. Und auf uns.
Auf alle Auslandsschweizerinnen. Prost.
Ein tolles Tröpfchen.
Ah.
Und dazu diese Käseplatte.
Ja, das Leben wie Gott in Berlin halt.
Und als hätten wir es geahnt, haben wir ja quasi über Rogue One nochmal gesprochen. Und dafür, dass wir dieses Intro auf der Autofahrt vom Kino nach Hause, also in unsere Sommer-Winter-Residenz geplant haben. Und du im Anschluss gesagt hast, wir haben zu viel gelacht während des Intros, ist es, glaube ich, ganz gut geworden, offensichtlich.
Also ich habe da etwas Kritik gehört, also eine unserer, ich würde mal sagen, treuesten Hörerinnen hat gesagt, wir hätten uns mehr Zeit für die Vorbereitung lassen sollen.
Ja, wenn man die Hintergrundgeschichte dieses Castes kennt.
Ich habe den Film noch mal ein zweites Mal gesehen seitdem.
Ja.
Und ich muss jetzt sagen, so als Film an sich, ich habe jetzt mal zum Vergleich diese Woche hier The Great Wall gesehen. Ja. Mit der chinesischen Mauer, den Film und den Zerg, also Chinesen gegen Zerg sozusagen. Und den fand ich als Film insgesamt, also wenn du jetzt auch so siehst, wie stringent die Handlung ist und so weiter, fand ich den fast, also von der Seite fast noch ein bisschen, also für jemanden, der nicht Star Wars-Fan jetzt wäre. Mhm. Also mein Blick ist total getrübt, habe ich gemerkt. Ich habe halt nicht nur diese drei Originalfilme gesehen, sondern ich habe danach wirklich jedes Star Wars-Spiel, das zumindest von LucasArts gekommen ist.
Sebastian im Kino, sein Blick getrübt.
Ja.
Seine Augen auf.
Sebastian vom Bildschirm. Seine Augen glasig. Und wenn jetzt mal die eine Zeit, die ich mit Star Wars verbracht habe, aneinander hält, ich habe bestimmt diese Filme auf Video auch bestimmt jeden so 5 oder 6 Mal geguckt, sag ich mal. Aber auch wenn du alle 3 hintereinander 5 Mal guckst, kommst du nicht auf die Dauer wie ein Spiel, X-Wing zum Beispiel, X-Wing, also das Original X-Wing-Simulator-Spiel, rede ich jetzt von, wie das dauert. Weil das ist lang, das ist unglaublich lang. Das hat 4 Missionsbäume, ich glaube so 12 Missionen. Und du spielst jede Mission mindestens 6 Mal, weil es auch noch sauschwer ist dabei. Und es ist ein richtiger Simulator. Du hast ganz viele Anzeigeinstrumente und Knöpfe und Tastenkombinationen, die du irgendwie beherrschen musst. Und von dem Kaliber gab es ja allein aus diesem Flugsimulator-Bereich, glaube ich, 4 oder 5 Stück.
Aber nur jeder zweite war gut, habe ich gehört.
Die Simulatoren waren eigentlich relativ konsistent so auf der aufsteigenden Achse. Das letzte, was es gibt, das habe ich mir nochmal installiert nach dem Film, nachdem ich ihn gesehen habe. Das heißt X-Wing Alliance.
Ja.
Und das ist schon ziemlich ausgefuchst. Weil der Ansatz ist wirklich, so ein Simulatorspiel zu schreiben. Da ist die Explosionen sind, alles ist so ein bisschen glatt. Alles ist so ein bisschen eckig und nicht sehr realistisch. Aber du hast halt unheimlich viel Taktik da drin, vergleichsweise, sag ich mal, für so ein Ballerspiel. Das ist also nicht so ein Spiel, wo einfach dir nur Raumschiffe entgegenkommen, die musst du halt irgendwie abschießen mit dem Fadenkreuz, sondern du hast so Fluggruppen, die haben alle ihre eigenen Aufgaben. Die einen eskortieren, die anderen greifen an, die dritten, keine Ahnung, kämpfen halt so diese Luftkämpfe da quasi aus. Das ist ja nur ein minimaler Teil aus dem Spieluniversum. Da gab es noch dieses Knight of the Old Republic, ich glaube in mindestens 2 oder 3 Folgen. Das war halt auch so ein
Ego-Shooter-Rollenspielen-Ding.
So ähnlich wie Gothic oder wie jetzt meinetwegen hier auch so ein bisschen diese Bethesda-Spiele auch.
Ich kann mich nur daran erinnern, dass du per Macht irgendwelche Schalter umlegen musstest.
Das musstest du bestimmt. Und da gab es ja auch noch die reinen Star Wars Ego-Shooter.
Gab es da nicht nur noch ein, also war das
Dark
nicht,
Forces, Jedi Knight und so, ja.
Wo du dich entscheiden musstest, ob du ein guter Jedi oder ein böser Jedi
wärst? Das waren diese Knights of the Old Republic. Das ist so ein Moralsystem. Und du konntest dir, ich muss sagen, ich habe ja meistens immer gut gespielt. Und dann kam irgendwann mal, war ich auf so einer Raumstation mit meiner Posse. Ja, du hast dann immer so 2 Kameraden, die dich noch begleiten, mehr oder weniger. Und dann kamen dann irgendwelche so Punker da an und meinten, ey, hast du mal 1 Euro, sonst schlitzen wir euch auf oder so. Und dann kannst du überlegen, du bist dann der super Jesus-Typ, dann gibst du ihnen einfach das Geld, gibst du noch mehr, gibst du ihnen 10 Euro, weißt du?
Ja.
So, hier, geh hin und ja, bessert euch. Geh hin und
vermehret euch.
Oder auch nicht. Oder du machst halt Force-Push und das ist so dieses mit der Hand wegstoßen oder die anzupacken, dass die nur nach hinten fallen. Und das macht in diesen typischen Star-Wars-Städten, die ja immer diese kilometertiefen Schlüchte, aber keine Geländer haben,
sonst viel Spaß. Ja, ja.
Und dann machst du dann vielleicht doch mal so einmal von 20 Mal machst du dann doch mal den Force-Push und dann machen die so
Und fallen in einen bodenlosen Schatten.
Dann kriegst du ein bisschen auf den Moralmeter, gehen dann so 2 Pixel weg, aber es hat dann schon Spaß gemacht irgendwie.
Ja.
Und dann gab's
Verlockend ist, er ist der Pfad zur dunklen Seite der Macht. Mein junger Padawan.
So ist es. Aber was ich eigentlich sagen wollte war, ich habe Star Wars bestimmt im Faktor 100 zu 1 in Spielen erlebt.
Gut, da hast du mir was voraus.
Was heißt voraus? Ich weiß nicht, ob ich irgendwie stolz drauf sein sollte, aber unter dieser Beeinflussung habe ich einen Film gesehen.
Ja, und ich weiß, dass du mir auf der Rückfahrt erzählt hast, so, dass das Erste, was man lernt, wenn man X-Wing fliegt, man schießt erst in die Hangars, damit die
Nee, man nimmt Photonentorpedos in die Hangars, genau. um feste Strukturen anzugreifen. Das macht man nicht mit den Lasern so.
Und dann schießt man gefälligst in die Hangars, damit die X-Wings gar nicht erst starten können.
Ja, das habe ich schmerzhaft lernen müssen. Ja, auf dem Schlachtfeld.
Auf dem Feld der digitalen Ehre.
Im Vakuum der Ehre, sozusagen. Ja, wie gesagt, und dann gab es halt noch so ein paar andere Spiele, die es halt auch noch gab, dann auf den Konsolen und so weiter. Und ich habe auch diese ganz alten Dinger, die es zuerst als Vektorgrafik-Spiele, die kennst du auch noch, die gab es auch noch für den C64, meine ich. Da waren die ganzen, das waren immer so 4 Szenen aus dem Film, die spielen konnten, sind dann da weg. Und die waren immer so mit grünen Linien gezeichnet, immer nur die Umrisse und die Kanten. So ganz frühe Vektorgrafik.
Okay. So wie bei Elite?
Ja, genau wie bei Elite. Aber im Original, in den Originalautomaten, Spielhallenautomaten, da waren diese Linien keine Pixel-Rasterlinien, sondern die waren wirklich mit dem Kathodenstrahl quasi auf den Schirm gemalt.
Oh, krass.
Das war eine alternative Technik, die hat sich so parallel zu dieser üblichen Pixel-Raster-Grafik halt entwickelt. Und ein paar Spiele haben das halt gemacht. Mhm. Wie heute hier gibt es ja noch diese Lasershows, die jetzt zum Beispiel hier in der Gegend, sag ich mal, auf die Fassade nachts.
So auf dem Kino.
Oder genau, gerne auch auf Kinocenter irgendwie projiziert werden, diese Lasershows. Und sowas gab es halt auch für den Bildschirm, mehr oder weniger. Und die habe ich dann nachher dann noch in der Umsetzung für den Heimcomputer gespielt. Dann eigentlich natürlich in Rastergrafik. Aber seitdem so ziemlich alles davon. Und deswegen bin ich da ganz anders irgendwie geprägt als jetzt der Kumpel, mit dem ich drin war im Film, der hat von Star Wars genau die Episode 7 gesehen und sonst gar nichts.
Ach.
Und der ist so alt wie ich ungefähr. Das geht's. Der ist sogar 2 Jahre älter als ich.
Alter, die kein Star Wars bisher gesehen
hat. Das ist krass, ne?
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Da siehst du mal von wegen Zersplitterung der Medienlandschaft und so weiter. Es gibt keinen allgemeinen Kanon mehr, den alle gesehen haben. Nicht mal Star Wars.
Ach, sowas. Irre. Wenn ich komisch klinge, liegt es daran, dass ich ein bisschen erkältet bin, fällt mir ein. Also, ich habe nicht die Nacht durchgesoffen, auch wenn ich so klinge.
Das finde ich, das ist immer verdächtig, wenn man sowas explizit sagt.
Die Nacht steht mir noch bevor, sozusagen.
Steht uns noch bevor.
Steht uns noch bevor. Nein, ich muss ja die S-Bahn noch erwischen
in richtig, einer Stunde. Richtig.
Aber wo du Elite sagst, wo sie gerade sagen Elite. Nochmal vielen Dank an unsere Pottwichtler, die uns quasi übernommen haben. Wir hatten ja schon die Auslandsschweizerin und da geht unser Gruß jetzt nach Österreich. In die Nähe von Wien, wenn ich richtig aufgepasst habe, an unsere Wichtel, die uns diese tolle Folge über Weihnachten beschert haben und tatsächlich auch gleich unser beliebtes Format Audio-Let's Play aufgegriffen haben und diverse Spiele dort gezockt haben. Ich bin jetzt, da ich das Pottwichtel mit organisiert habe, die letzten, also in dieser Zeit auch nicht dazu gekommen. Das war sehr stressig, auch gerade die Zeit zwischen den Jahren hatte ich wenig Zeit, Podcasts zu hören. Ich bin jetzt erst dazu gekommen, halt die Wichtelfolge wirklich mit der nötigen Aufmerksamkeit, die sie verdient, zu verfolgen. Und muss sagen, ich bin, es hat mich sehr unterhalten. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt und ich fand es sehr schön. Also die eine oder andere Kindheitserinnerung ist hochgekommen, gerade was diese kleinen
LCD-Spiele. Über die haben wir nämlich auch noch nicht gesprochen. Habe ich in dem Moment gedacht, als ich es gehört habe, ich gedacht, diese Casio LCD-Spiele, die haben wir noch gar nicht besprochen. Und da habe ich sogar noch 2 oder 3 Stück rumfliegen. Die gehen auch noch.
Ich hatte nämlich eines, das war irgendwas mit einer Bohnenstange. Da musste man so eine Bohne pflanzen und dann musste man diese Bohne hochklettern.
Da kann ich mich dran erinnern. Mit Solarzellen drin.
Ja.
Blau.
Entweder war es rot oder blau.
Ich hatte das rote. Ich hatte aus der gleichen Reihe das Pinguinspiel. Wo
du hattest das Pinguinspiel. Meine Schwester hat das Pinguinspiel gehabt.
Du
hast das Pinguinspiel gehabt.
Und du hast das Bodenstangenspiel gehabt.
Genau. Man musste.
Wir haben getauscht, ich weiß.
Man musste irgendwie Fische schmeißen.
Fangen und dann braten und dann ans Walross servieren.
Stimmt, fangen und braten, ans Walross servieren.
Ja.
Aber ich habe nochmal geguckt, die Kollegen haben ja dankenswerterweise ausführliche Shownotes mitgeliefert.
Und wie?
Das scheint aber keins von diesen Spielen gewesen zu sein, die Sie erwähnt haben.
Vielleicht suchen wir das nochmal
raus. Deren Namen mir schon wieder entfallen ist, aber...
Aber auch von mir vielen Dank und ich fand es dann doch wirklich super interessant auch, weil so viele Überschneidungen auch da waren. Mhm. Und Leisure Suit Larry, das wäre so ein bisschen Initiationsritus schon fast.
Ist auch ganz interessant, also... die österreichische frühe Computerszene so ein bisschen zu verfolgen, also da mal einen Einblick zu kommen, weil es, glaube ich, auch regional in Deutschland Unterschiede gab, natürlich zwischen Ost und West, was die Computerausstattung in den 80ern betraf. Aber ich habe mich drüber unterhalten mit einem Hörer, ach, schöne Grüße an der Stelle auch, der uns auch neuerdings hört, aus dem deutschsprachigen Belgien kommt. Und mit ihm habe ich geschrieben bei Facebook über die CPC-Geschichte, weil der Amstrad war ja in Frankreich relativ weit verbreitet. Jo. Und bei uns hat ja eher der C64 dominiert. Und dann habe ich ihn gefragt, wie es denn so in Belgien war. Weil die tendieren ja teilweise...
Wenn ich das raten müsste, würde ich sagen CPC.
Und er hat gesagt, na, sie hatten in der Schule tatsächlich CPCs, auf denen sie mal da programmiert haben. Und er hat in ostbelgischen Bands gespielt und er hat mir geschrieben, wie sie hießen. Ich habe es wieder vergessen inzwischen, aber der Name sagte mir was. Die haben wir tatsächlich irgendwie zu Auftritten schon mal gesehen. Also wir haben sie nicht gesehen, aber wir haben die Plakate hängen sehen wahrscheinlich, wenn sie irgendwo gespielt haben bei uns in der Eifel. Fand ich sehr spannend. Fand ich sehr lustig auch.
Ja.
Aus dem deutschsprachigen Belgien eine Zuschrift zu bekommen.
Ja. Ja, haben die eigentlich mittlerweile eine Regierung in Belgien?
Ist eine gute Frage.
Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Shownotes.
Es geht ja auch ohne.
Es geht auch, ja, weiß man nicht.
Naja.
Wir werden es demnächst nicht erfahren.
Aber um Regierungsumschwung
jo.
Oder einen geplanten geht's auch.
Geht's bei unserem heutigen Thema.
Ja.
Verdammt. Boah, sag er, jawohl.
Ja, ich bin der König der Überleitung.
Applaudiere ruhig selber.
Ja, ich mach's sarkastisch.
Bei so einem Klatschen weiß man nie, ist das das sarkastische Klatschen oder ist das das, wo dann quasi der Jubelsturm der Begeisterung dann so langsam losgeht.
The crowd goes wild.
Ja, eine, also soll man es schon, jetzt schon auflösen, wo wir sprechen wollen?
Ja, wir reden dummerweise, Nerd und Krempel, schöne Grüße an die Kollegen an dieser Stelle, haben das auch schon aufgegriffen in ihrer Deep Space Nine-Besprechung. Also wir reden über Deep Space Nine, aber wir reden über zwei spezielle Folgen, eigentlich eine Doppelfolge Deep Space Nine, die meiner Meinung nach über die viel öfter gesprochen werden sollte. Weil ich sie
ja.
Weil ich sie schon bei der Erstausstrahlung für sehr, sehr schön fand und gerade nach 9/11 öfter an die Folge denken musste und sie immer noch brandaktuell ist sozusagen.
Die Folge finde ich inhaltlich und thematisch. Finde ich die super, auch Star Trek-mäßig. Aber ich weiß noch damals, als sie gelaufen ist, das war eine der Folgen, die mich am meisten enttäuscht haben. Ich werde vielleicht eventuell noch im Laufe des Castes auflösen, warum. Vielleicht.
Schön, dass wir die Wertung ganz am Anfang machen
jetzt. Ich sage ja jetzt nicht, also ich sage nur, sie hat mich enttäuscht. Das heißt jetzt nicht, wo ich gelandet bin, quasi auf der Begeisterungsskala.
Ich sag mal, sie hat von der Ausstattung her was Babylon 5iges.
Das ist aber noch geschmeichelt. Nicht so fantasievoll, würde ich mal sagen.
Ja, das
auch stimmt. Billig, aber trotzdem langweilig.
Und ich hatte sie damals, ich habe sie auch seitdem nicht mehr gesehen. Sie hat sich aber so mein Gedächtnis gebrannt und ich habe gedacht, ja, thematisch war das echt interessant, was sie da angerissen haben. Und jetzt habe ich sie ja im Rewatch für diesen Podcast, ich muss dazu sagen, auch schon vor 2 Monaten nochmal geguckt und habe gedacht so, ui. Ui, oh.
Ja, ouch.
Ouch.
Mir geht's ähnlich, also ich habe es auch vor 2 Monaten geguckt, also wir hatten dann Feuer und Flamme, so, oh, nächstes Mal die, also Sascha natürlich hier, oh, nächstes Mal die und die Folge und ich dann, ja, die gucke ich mir jetzt sofort an, damit ich das nächste Mal gut vorbereitet bin und dann platsch, waren noch mal 2 Monate rum, das ging so schnell, das ging diese Weihnachtszeit immer. Ja, so viel zu tun, so viel schöne Dinge.
Wir sind quasi durch 2 Monate alten Notizen ohne Vorbereitung und hoffen, dass wir aus denen nochmal schlau werden. Aber wir reden konkret über die Folge 11 der 4. Staffel und Folge 12 der 4. Staffel, die da heißen Homefront und Paradise Lost.
So ist es.
Oder auf Deutsch Verlorene Paradiese und Heimat.
Heimatfront?
Heimatfront, ich weiß es nicht.
Ja,
Nee, Verlorene Paradiese
ist
eine TOS-Folge, oder?
Schreibt es in euer Blog, was?
Ja, wir verlinken es im Beitrag. Und die beiden wurden ausgestrahlt am 1.1.1996 und am 8.1. logischerweise 1996 und waren ursprünglich geplant als Aufmacher der 4. Staffel. Und sind dann aber respektive als Cliffhanger der 3. und Aufmacher der 4. Staffel, sind dann aber in die Mitte der 4. Staffel gerückt und vom Budget her deutlich beschnitten worden, was man der Folge überhaupt nicht angemerkt
hat. Ja, was wahrscheinlich auch ein Grund für meinen teilweise meiner Filme eine Enttäuschung war. Und mal ganz so vornweg gefragt, das ist mir früher nie aufgefallen, aber gerade bei dem Cisco und bei der, wie heißt die Bajoranerin nochmal?
Kira.
Kann das sein, dass die Schauspieler die ganze Zeit sarkastisch gespielt haben?
Wie gesagt, Avery Brooks ist, glaube ich, mittlerweile verrückt geworden. Man weiß es nicht.
Diese eine Szene mit Nock, weißt du, welche ich meine? Nee, nicht mit Nock, mit dem anderen Kadetten.
Ja.
Kommen wir gleich drauf.
Also
worum geht's denn erstmal so ungefähr in
dieser Doppelfolge? Gut, dass du mich das fragst, Sebastian. das Wurmloch öffnet, Deep Space Nine ist durch unsere Episode, hört es nach, wir haben über Deep Space Nine noch gar nicht gesprochen. Verdammt. Deep Space Nine ist eine Raumstation, tief im All, wie das heißt, sagt der Name ja schon, Deep Space, an einem Wurmloch gelegen, in den Alpha-Quadranten.
Ein stabiles Wurmloch. Man kann da zuverlässig in ganz weit wegfliegen.
Das in den Gamma-Quadranten führt. Im Gamma-Quadrant ist das Dominion.
Ist das nicht Delta-Quadrant? Ach nee, Voyager war
Delta. Voyager ist im Delta-Quadrant.
Ja. Okay.
Herrscht das Dominion, also eine Rasse von Wechselbelgern, wie es auf Deutsch heißt.
Sascha, wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also Alpha, Beta, Gamma. Ist das dann quasi immer ein Viertel der Galaxie so?
Ich hatte in meinem alten Jugendzimmer eine Karte der Galaxie laut Star Trek hängen.
Ja.
Und da musst du dir vorstellen, in Quadranten das Ganze unterteilt. Du hast die Milchstraße. Und da sind wir ja irgendwo in so einem Außenarm.
Ja, ja, aber die ist scheibenförmig insgesamt, diese Milchstraße.
Der relativ unten links ist, in der Erso, wenn man das so guckt. Ja, wenn man jetzt das Zentrum der Galaxis da ein Kreuz drauf legt.
Ja, ja, ja.
Also mit deiner X- und Y-Achse. Dann sind wir irgendwo in dem unteren linken Sektor. Das ist dann der Alpha-Quadrant.
Also wenn man jetzt quasi eine Pizza hätte und die viertelt so, ne? Ja. Dann ist das einfach Alpha, Beta, Gamma, Delta.
Und der Beta-Quadrant ist aber unten rechts und dann kommt der Gamma- und der Delta-Quadrant.
Okay, aber so wie es gezeigt hast, kann sich das keiner vorstellen.
Nee, das kann sich keiner vorstellen.
Das ist nämlich Weltraum, das ist nämlich Rocket Science jetzt, ne? Ja. Und das ist ganz schwer zu verstehen.
Auf jeden Fall herrscht im Gamma-Quadrant das Dominion, die Ordnung mit eiserner Faust durchdrücken. Und oben auf der Pyramide der Herrschenden sitzen die Gründer, also das sind Gestaltwandler, Formwandler, die jede Form annehmen können, wie der Name schon sagt.
Und jetzt sag mir mal, Sascha, warum wollen die da eigentlich hin in diesen Gamma-Quadranten? Warum sprengen die das Wurmloch nicht einfach in die Luft?
Weil die Sternflotte manchmal ein bisschen dämlich ist.
Ha, okay.
Weil die Gründer haben ja auch in einer Folge vorher gesagt, oder in vielen, vielen Folgen vorher, kommt nie wer in unseren Quadranten, dann lassen wir euch in Ruhe. Und was hat die Sternflotte gemacht? Irgendwie 15 Raumschiffe in den Gamma-Quadranten geschickt.
Duh.
Ja.
Die doof.
Ja, den haben sie es aber gezeigt, ja.
Also jetzt nochmal, diese Formwandler sind quasi Formwandler, wie der Name schon sagt. Und das sind die Gründer?
Das sind die Gründer des Dominions.
Und die Dominion ist quasi deren Sternflotte.
Das Dominion ist, nicht deren Sternflotte, sondern deren Staat.
Deren Föderation sich, wollte ich sagen eigentlich.
Deren so. Föderation, das nennt sich Dominion einfach.
Okay.
Und sie haben Kampftruppen, die Jem'Hadar.
Und Fraktionsfarbe Gold, glaube ich, ne?
Ich glaube ja. Und die Vorta noch dabei. Die halt irgendwie zwischen den Jem'Hadar und den Gründern
steht. Und die Jem'Hadar sind so genetisch gezüchtete Superkrieger, die immer ständig an Drogen hängen.
Und verehren halt, das komplette Dominion verehrt halt die Gründer als Götter. Also recht gut organisiert und
das Dominion selber findet man später raus, die leben in so einem Art Meer, alle so durcheinander gemischt, Gründer,
genau.
So mehr oder weniger. Ja. Und können aber dann einzeln raus.
Genau. Und
also die sind flüssig dann, also muss man dazu sagen. Also wenn die sich gerade keine Mühe geben, sich irgendwie in Gestalt zu wandeln, sind sie flüssig. Können in einem Eimer müssen die auch pennen. Die müssen auch schlafen ab und zu mal.
Ja, alle 36 Stunden müssen sie sich, glaube ich, in ihre flüssige
Wir haben in einer Folge mal gesehen, was passiert, wenn sie nicht schlafen können oder halt nicht diesen flüssigen Zustand einnehmen können. Dann fangen die an, so abzupellen.
Ja.
Dann also Odo, so heißt der Dominion-Charakter, der für die Sternenflotte quasi arbeitet, der fängt dann an, sich so abzuschälen. Sieht nicht besonders.
Und die Gründer haben vor vielen, vielen Jahren einfach mal Sonden losgeschickt mit Formwandlern, die halt in fremden Bezirken aufwachsen sollten und dann irgendwann Kontakt, wenn sie reif sind, mit dem Dominion aufnehmen sollten. Und Odo ist halt einer von denen, der halt irgendwie dann auf Bajor gelandet ist, also in der Nähe von Deep Space Nine. Und gar nicht wusste, dass er ein Formwandler, also er wusste schon, dass er ein Formwandler ist, aber da war das Dominion noch nicht bekannt und er ist Sicherheitschef auf Deep Space Nine, weil auch ihm liegt der Sinn an Ordnung in den Genen, deswegen ist er Sicherheitschef geworden. im Gegensatz zu Garibaldi ein relativ kompetenter Sicherheitschef. Das Wurmloch ist halt die Verbindung zwischen dem Alpha und dem Gamma-Quadrant, und das Wurmloch öffnet und schließt sich in unregelmäßigen Abständen, und die Vermutung ist, dass da getarnte Schiffe in den Alpha.
Also normalerweise öffnet sich das immer nur, wenn ein Raumschiff da durch will,
genau.
Von alleine irgendwie, und plötzlich geht das immer von alleine auf und zu.
Und gleichzeitig erreicht halt die Crew von Deep Space Nine, also einen Sternflottenaußenposten.
Worum es in dieser Serie geht, daher auch der Name.
Genau. Die Botschaft, dass auf der Erde eine Konferenz stattgefunden hat in Antwerpen.
Die Konferenz der Tiere.
Und da gab es einen Bombenanschlag. Und auf Videomaterial ist zu sehen, wie sich kurz vor der Bombenexplosion eine Vase in eine flüssige Form verwandelt hat. Also, tada, die die Gründer sind halt auf der Erde.
Das wusste man bis dahin noch nicht. Man dachte, die Erde, also man muss dazu sagen, die können sich in alles verwandeln, und zwar täuschend echt, und das muss auch nicht das gleiche Volumen haben. Die können also Objekte machen, die größer sind als sie und die kleiner sind als sie selber. Mhm. Und trotzdem ist man, außer Menschen, die kriegen sie nicht so richtig hin. Nee, stimmt auch nicht. Nur Odo kriegt eigentlich keinen Menschen
richtig. Das nicht hin. Er würde es auch hinkriegen, wenn das wollte.
Er wollte halt irgendwie nicht.
Ja, ne? aus
aber die können alles
dramaturgischen Gründen.
Also die können quasi wirklich alles sein, und trotzdem ist man davon ausgegangen, dass nach irgendwie 30 Jahren Krieg da irgendwie nie so ein Gründer mal irgendwie auf die Erde gekommen ist.
Genau, auf jeden Fall ist die Vermutung nahe, dass die Gründer mittlerweile auf der Erde sind.
Die sind so naiv.
Und weil Sisko am meisten Erfahrung hat mit den Gründern, wird er auf die Erde berufen, zusammen mit Odo, der halt selber halt ein Formwandler ist, um halt die Erde wieder sicher zu machen. Und Admiral Layton ist quasi der Obermufti in der Sternflotte, der dann sagt, okay, Sisko, du bist jetzt ab neuerdings Sicherheitschef auf der Erde oder Sicherheitschef der Sternflotte, und du handelst jetzt mal dieses Gründerproblem oder dieses Dominion-Problem hier. Und Sisko fängt halt an, halt irgendwelche Laser-Scanner zu installieren mit Odo zusammen, um zu verhindern, dass halt die Sternflotte infiltriert wird von den Gründern. Es stellt sich aber heraus irgendwann, dass Admiral Layton irgendwie auch ein Gründer war, zumindest zeitweise, und dass halt die Gründer trotz aller Vorsichtsmaßnahmen in der Lage sind, halt trotzdem ins Sternflottenhauptquartier zu wandern und auch bis zum Präsidenten hinein. Und dann sagt halt irgendwann, nachdem halt auch ein globaler Energieausfall stattfindet, praktischerweise zu dem Zeitpunkt, sagt halt Admiral Layton, aha, das kann nur an den Gründern liegen, lieber Präsident, unterschreibt mal hier generelle Vollmachten an die Sternflotte, ruf mal den Kriegszustand aus, weil die Gründer sind hier auf der Erde und richten zu viel Chaos an, und um dem wirklich Herr zu werden, brauchen wir jetzt überall bewaffnete Truppen auf der Straße und Bluttests unter der Bevölkerung, weil nur mit einem Bluttest kann man halt sicher gehen, dass man halt kein Gründer ist, weil sobald man halt irgendwie einen Teil eines Gründers von einem Gründer entfernt, verwandelt der sich automatisch wieder
in diesen goldenen Zustand, Glibber.
In den goldenen Glibber, und einen Bluttest machen wir einfach, ich nehme jetzt Sebastian halt ein bisschen Blut ab und halt das in einem Röhrchen und sehe, aha, es bleibt Blut, also ist Sebastian ein Mensch und kein Gründer.
Genau.
Könnte man natürlich auch super einfach faken, diesen Test, aber das sagt dann auch der Vater von Francisco, der auf der Erde eine Kneipe betreibt oder ein Restaurant betreibt, und sagt, ihr seid ja alle paranoid und das ist ja alles hier, ich lasse mich doch nicht Blut testen. Aber mit der Übernahme der Sternflotte endet dann quasi Teil 1 und alle erwarten den großen Angriff des Dominions. Und Teil 2 beginnt halt damit, dass der Angriff des Dominions nicht stattgefunden hat, aber die Sternflotte halt überall auf der Straße rumrennt und jetzt eigentlich de facto das Sagen hat. Und Sisko kommt aber dahinter, dass Layton in den letzten Monaten diverse Transfusionen, wollte ich sagen, aber Versetzungen vorgenommen hat innerhalb der Sternflotte und für ein bestimmtes Datum eine Ansprache geplant hat, und es wird klar, eigentlich will Layton die Macht übernehmen. Durch den Vorwand, dass eine Invasion der Gründer stattgefunden hat.
Er will Kalif werden anstelle des Kalifen.
Und Sisko versucht das nun zu verhindern, wird halt selber irgendwie als Gründer, als Formwandler beschuldigt, des Formwandelns beschuldigt, wird von Odo aus der Zelle rausgeholt und kann im letzten Moment halt die Macht Admiral Layton ins Gewissen reden, während quasi die Defiant, das ist sein Schiff, gegen das Schiff des Admirals kämpft, und die bestvertraute rechte Hand des Admirals hat sich quasi mittlerweile auch ergeben und dann wird dem Admiral klar, okay, er kann seinen Plan, seinen perfiden Plan nicht durchziehen, weil selbst seine loyalsten Leute seine Lügen nicht schlucken werden und er ergibt sich sozusagen und am Ende ist Friede, Freude, Eierkuchen. Der Vater von Sisko öffnet sein Restaurant wieder und ja, alle sind glücklich.
Alle trinken sauranischen Brandy, bis sie Würfelhusten haben.
Und es geht quasi in, also grob gesagt in diesen beiden Folgen um die Frage, wie weit darf man Freiheiten einschränken, um halt seine Freiheit zu erhalten.
Ja, das ist der schöne Bezug jetzt zur Gegenwart, wo im Angesicht von schlimmen Terroranschlägen halt genau diese Fragen eigentlich jetzt auch hier gestellt werden. Wollen wir die totale Überwachung? Wollen wir Bluttests ständig irgendwie auf der Straße? Wollen wir an jeder Ecke bewaffnete Sicherheitskräfte stehen haben? Oder halt Kameras? So in der Richtung.
Genau.
Ist ja auch mal eine interessante Frage. Ich meine, das ist ja liefert ja Stoff für mehrere Folgen. Also, wie man auch sieht, ne? Das,
ja, für zwei Folgen. Danach ist es doch nie wieder aufgegriffen worden.
Es ist nie wieder aufgegriffen worden. Man hat auch die Erde so nie wieder so richtig gesehen danach.
Ja, das stimmt.
Das war, was mich am meisten enttäuscht hat an der Folge. Es war vorher schon angekündigt, so in der Folge fliegen die zur Erde. Und man sieht mal die Erde, wie die jetzt so aussieht. Und das fand ich total super, weil das hast du bei Star Trek vorher noch nie gehabt.
Ja.
Noch nie, ne? Die waren vorher nie auf der... Ah doch, ja klar, hier in den Filmen, in Kinofilmen.
Ja.
Sternenflotte Hauptquartier.
Sag mal, das zivile Leben auf der Erde hast du selten mitgekriegt.
Zivile Leben hast du nicht gesehen, effektiv, auf der Erde. Und da habe ich gedacht, boah, das ist bestimmt total geil, ne? Ich meine, was hat man da irgendwie... Zum Beispiel, ich hatte vorher hier das Neuromancer gelesen von dem Gibson. Das ist ja auch verfilmt worden, glaube ich. Aber schon allein, wie der sich das so vorgestellt hat und so. Und was gibt's denn noch so an Sachen? Hier Blade Runner zum Beispiel wäre auch cool. So, ne? Dass es nicht Blade Runner wird, war mir auch schon klar, dass es ein bisschen cleaner und sauberer wird.
Ja, ein bisschen.
Aber nimm mal Logan's Run oder so. Ja, das ist, also ich glaube, die Kulissen von Logan's Run hier, Flucht ins 23. Jahrhundert, die hätten ganz gut gepasst. Sind ja auch so clean. Die haben auch die bunten Uniformen alle an. Aber die haben wenigstens große Kuppelstädte. So futuristisch. Und dann kommen wir jetzt auf die Erde. Und es sieht so ein bisschen aus wie 1980 in England?
Eher 1950.
50 sogar, würdest du sagen.
Also das sieht alles so ein bisschen pseudo-viktorianisch aus. Und dann stehen da so Pferdekutschen.
Das mit den Pferdekutschen war noch das Beste, ja? Vor dem Restaurant, man sieht
auch so, man sieht geil fliegende Autos, Transportröhren.
Ja, ja.
Und da stehen da verfickte Pferdekutschen.
Vor allem, man sieht ja auch nie viel auf einmal. Man sieht immer nur ganz, ganz enge Bildausschnitte.
Ja,
man sieht Straße. Nie mal irgendwie einen Blick über die Stadt oder so.
Ja, in der Richtung. Ja,
das da ist kein Geld für. Man sieht dann auch, wenn sie aus dem Fenster rausgucken, wirklich nur so eine Straßenflucht.
Und da steht immer diese Pferdekutsche.
Und da steht immer diese Pferdekutsche. Und als wir nach den Formwandlern gesucht haben, da dachte ich nur so, gleich sagt das eine Pferd zum anderen, die finden uns nie. Und und immer wenn halt dieses Pferd zu sehen war, dann habe ich das halt gedacht im Kopf und dann musste ich immer jedes Mal lachen. Und ich habe wahrscheinlich auf meine Freundin da gewirkt, die so komplett jetzt hier. Jetzt dreht der Alte total ab, ja. Aber ich halt immer nur so, die finden uns nie. Und das, wir haben jetzt auch so ein paar Sachen, hast du noch weggelassen. Das ganze rote, wie hieß die?
Red Squad.
Das Red Squad. Aber nochmal zurück zu meiner Enttäuschung, weil das ist eigentlich das Wichtige an dieser Folge. So geht das halt weiter, das ist ein Kammerspiel. Die haben, glaube ich, so 5 Hintergründe oder 5 Studiokulissen, wo sie drin spielen. Die Defiant-Brücke kommt drin vor als einzige Science-Fiction-Kulisse. Ansonsten irgendwie das Oval Office da von dem Präsidenten.
Ja,
das Restaurant
sehr mickrig aussieht.
Was so
das Restaurant von Bens Vater, also Siskos Vater.
Ja, und dieses Präsidentenzimmer ist halt auch so eingerichtet wie so Amerika, was die Amerikaner für klassisch schick reich halten. Irgendwie so mit schnörkeligem dunklen Holz.
Ja, aber auch sehr, sehr, sehr piefig und klein.
Und piefig und auch klein und irgendwie komisch alles. Und
ja, und das Zimmer vom Admiral halt, ne?
Überhaupt nicht cool.
Und die Gefängniszelle.
Und die Gefängniszelle. Und dann, das war es dann halt auch mehr oder weniger. Und ich denke so, da haben laut Star Trek-Legende hat da der Eugenische Krieg irgendwie stattgefunden, wo die ganze Erde vernichtet worden ist und die bauen das jetzt wieder auf wie, ja, irgendwie Yorkshire 1950.
Ja, das ist halt so Retro-Klassik. Vintage.
Ist gerade in. Okay, ja. Das Sternenflottenhauptquartier, da haben sie sich irgendwas Modernes rausgesucht, ne?
Ja.
Auch mit einem komischen Matte-Painting versehen, wo irgendwie Kira dann irgendwann genau an der richtigen Stelle stehen muss, damit man nicht sieht, wo der Übergang ist. Ja, es ist also sehr unterwältigend, muss man sagen.
Ja, in der Tat.
Und dann passiert, wie du schon ganz richtig gesagt hast, der große Stromausfall. Und dann denkt man, man sieht jetzt vielleicht mal ein bisschen Panik auf den Straßen. Fangen jetzt die Menschen in der Zukunft an zu plündern? Das
sind Zukunftsmenschen bei Star Trek, die plündern nicht.
Ja, die plündern, man hätte mal irgendwas zeigen können. Außer nur jemanden sagen zu lassen, oh, überall in der ganzen Stadt ist es dunkel. Man guckt aus dem Fenster, ja, überall, dann ist das Licht auch aus. Tell, don't show. Alles irgendwie so. Und dann, ja, jetzt, die Sternenföderation, das war ja das, was man nicht wollte, dass jetzt überall, an jede Kreuzung auf der ganzen Welt, ja. Wie viele Kreuzungen gibt es auf der Welt jetzt wohl noch in diesem, also jedenfalls sah es dann so aus, als wenn wirklich, man hat es nur einmal gesehen, eine Straßenflucht mit zwei Kreuzungen und an beiden diesen kleinen Kreuzungen von diesen kleinen Straßen materialisierten transportermäßig irgendwie 3 Sicherheitsoffiziere. Und haben die das jetzt auf der ganzen Welt jetzt gemacht? Wie viele Sternenflottenoffiziere gibt das? Irgendwie so ein paar Fantastilliarden oder?
Ja, ja. Und dazu kommt irgendwie ja, wie können die überhaupt da runter beamen? Die Transporter sind doch ausgefallen. Ja, wir benutzen.
Es ist ja noch Stromausfall.
Wir benutzen die Transporter der, wie heißt dieses Schiff nochmal? Ich hab's wieder vergessen.
The Constitution.
Dakota,
ach so, ja.
Genau. Und da muss man sich vorstellen, dass das.
Auf der ganzen Welt?
Auf der ganzen Welt alle Sicherheitskräfte von einem Schiff koordiniert werden. Und vor allen Dingen ist auch wieder nur ein fucking Schiff im Orbit.
Und das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, ne? Also, das ist halt gespart an jeder Ecke und Ende und halt zu dem Punkt, wo du halt die Tragweite der Geschichte nicht, die kannst du jetzt im Kopf noch vorstellen.
Ja.
Also gerade jetzt im Moment kann man das schön machen, man kann das jetzt vergleichen mit dem, was gerade so in den Medien halt passiert, die ganze Panikmache und die ganzen Reaktionen von den Leuten in den Internetforen und so weiter, die jetzt echt immer so sagen, wer jetzt nicht irgendwie für Aufrüstung ist, der hat komplett den Verstand verloren, so nach dem Motto. Vor dem Hintergrund ist es noch erträglich, die Folge, würde ich mal sagen. Ansonsten, gute Idee. Es zieht schon ein Fazit eigentlich noch schon viel zu früh eigentlich, aber da ich, naja gut.
Nee, ich find die inhaltlich immer noch mit ein paar Abstrichen ziemlich gut. Einen großen Abstrich mache ich bei Benjamin Siskos Vater, weil er mir tierisch auf den Sack gegangen ist. Also er ist ein jovialer Wirt, der, also da würde ich auch nicht essen gehen wollen, weil er geht dann zu jedem Tisch und sagt so, ah, hier habt ihr unser Yamla schon probiert, das ist total lecker und so. Und wehe, erst der Teller nicht leer. Und ich hasse solche
Ansprache während des Essens.
Solche Wirte, die einem, ich möchte das essen, was ich bestellt habe. Es gibt so einen ähnlichen Wirt, da sind wir öfter mal hingegangen und da hat man das und das bestellt. Dann war so, ja, vielen Dank für die Bestellung, aber ich bringe dir lieber das und das. So,
nein.
Nein, ich möchte das, was ich bestellt habe. Und, ja, er ist irgendwie so, auch so ein wandelndes Klischee.
Das auf alle Fälle. Also, ja.
Er hat ja auch mehrere Herzinfarkte schon gehabt in der Geschichte. Und Benjamin macht sich, also Ben Sisko, der Commander, macht sich halt, ist er schon Captain an der Stelle? Ja, ne? Ich glaube, ja. Macht sich halt auch Gedanken halt über seinen kranken Vater und ich fand auch seinen Sinneswandel irgendwie so etwas merkwürdig. Also er hat ja im ersten Teil...
Also der Konflikt ist, er will sich nicht testen lassen.
Genau.
Alle werden gescreent, also alle Menschen nicht, auf der ganzen Welt mussten so sich pieksen lassen und er dann halt so, nö, fickt euch.
Ja.
Entschuldigung.
Und er weigert sich mit Händen und Füßen dagegen, weil das ist eine Generalverdächtigung und keine Ahnung,
genau, was. Genau, Generalverdacht.
Und im zweiten Teil... wo halt Starfleet auf der Straße rumpatrouilliert, sagt er, naja, ich muss ja meine Bürgerpflicht tun und ich lasse mich untersuchen. Und ich dachte so, hä, was ist mit dem passiert? Aber ich fand die Szene halt ganz schön, weil Sisko halt kurzzeitig wirklich dachte, dass sein Vater ein Formwandler wäre. Und er sagt, mein Gott, bist du wirklich so paranoid geworden,
ja,
dass du glaubst, dass du wirklich glaubst, ich wäre ein Formwandler.
Ja.
Das finde ich eine sehr schöne Szene. Also das ist eine der Schlüsselszenen in dem Film, in der Folge.
Weil der Punkt ist halt, Sisko hat es bei diesem General halt auch gemerkt, der am Anfang der Formwandler war. Der hat halt dann so aus dem Gespräch raus gemerkt, so von wegen, da stimmt irgendwas nicht, der erzählt jetzt irgendwelchen Blödsinn und hat ihm eine Fangfrage gestellt,
ja,
worauf der dann eingegangen ist, was er nicht hätte tun sollen. Und
Odo hat es gemerkt, wegen der Feindseligkeit in seinen Augen.
Ach so, die Feindseligkeit in seinen Augen. Na gut. Jedenfalls, also ich lege mal einen Grund, dass er halt eingelenkt war A, er wollte sich nicht weiter aufregen wegen seinem Herzinfarkt und B, die Alter, also Sisko hat ja gesagt, ich muss dich sonst leider hier irgendwie Zwangsblut untersuchen, irgendwie mit Festbinden und so. Und das wollte er ihm dann vielleicht auch irgendwie ersparen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ist halt komisch.
Also ich finde, was die Folge unheimlich gut macht, ist halt so eine Erwartungshaltung aufzubauen im ersten Teil, dass du denkst, okay, es kommt halt wirklich ein Angriff des Dominions.
Ja.
Und dann gibt's diese 180-Grad-Wendung im zweiten Teil. Und lustig ist, wenn du halt weißt, worauf die Folge hinausläuft, siehst du die Anzeichen schon in der ersten Folge, aber du kriegst es halt nicht so mit beim Erstsehen und denkst da, okay, ich kann mir gut vorstellen, dass das Dominion jetzt irgendwie auf der Erde ist, da irgendwie ein Angriff, ich finde das okay, die bereiten sich vor, dass das jetzt irgendwie, um halt einen größeren Angriff abzuwehren.
Ja.
Und dann macht es, dann tritt er die Folge sowas von in den Hintern im zweiten Teil und sagt, ja, drauf reingefallen. Du bist genauso paranoid.
Also hättest du denn jetzt als Zuschauer auch gesagt, vielleicht ist der Vater von Cisco jetzt doch ein Formwandler?
Klar, also ja. Ich denke schon, dass du irgendwie zwischenzeitlich dran gedacht hast, dass es sein könnte.
Also die Erwartung, die bei mir aufgebaut worden ist, ich sehe irgendwie eine coole Version der Zukunft der Erde. Die habe ich nicht gesehen.
Ja.
Das andere, ich habe Deep Space Nine noch nie so ernst nehmen können. Muss ich sagen, ich habe dann auch euch überlegt jetzt, wie ich das so selber wahrgenommen habe. Ich habe halt gemerkt, irgendwie mit der Führung von der Sternflotte ist was nicht in Ordnung. Das widerspricht allem, was ich mir bis dahin irgendwie so eingebildet hatte, okay. Von Starfleet irgendwie so mitbekommen zu haben. James T. Kirk war da konsequenter in Einhaltung von moralischen Geboten, als das, was halt da gezeigt worden ist. Auch schon leider die Existenz von dieser roten Staffel, hieß sie, ja? Red Squad.
Red Squad. Mhm.
Also wie Luke Skywalkers Angriffs-X-Wing-Staffel quasi. Was ist jetzt? Besonders eifrige oder übereifrige Kadetten werden halt zusammen versetzt in so einen Elite-Kader.
Ja.
Die waren das nämlich dann nachher mit dem Stromausfall. Und wir erfahren, das ist nämlich der erste Hammer, so von wegen, dass it was an inside job, Sascha.
Ja. Wo warst du? Am 1.1.96.
Wo du das gerade sagst, sagt Worf an einer Stelle Zielkoordinaten 9/11?
Das weiß ich gar nicht, aber Worf schießt garantiert an der Lakota erstmal vorbei.
Doch. Worf sagt Time Point 9/11 an einer Stelle.
Da, da, da. Da, da, da. So wie Zurück in die Zukunft 9/11 vorausgesagt hat, hat
und die Simpsons.
Folge und die Simpsons, die haben sowieso alles vorausgesagt, das hier vorausgesagt. Irre.
Wahnsinn.
Wahnsinn. Aber du wolltest auf die Befragung, also Cisco wendet ja einen äußerst cleveren Trick an, er lässt sich quasi...
muss dazu wissen, Nog, der Sohn von Quark, ist ja inzwischen seit Staffel... Mitglied der Sternenflotte. Kadett der Sternenflotte. Er ist der totale Space-Kadett, ne? Mhm. Er ist super begeistert und hey, und auch Sternenflotte, super, ist das nicht eine Ehre? Ist eine verdammte Ehre, hier zu stehen. Und nervt dann, ist dann auch zu Besuch in dem Restaurant, in dem Vater-Restaurant da und die haben eine total nervige Szene zusammen. Und ja. Er lässt dann so nebenläufig mal fallen, oh, aber ich wäre ja auch so gerne bei den coolen Jungs vom Red Squad irgendwie so. Und dann ist Cisco so,
ich hätte da gerne ein Empfehlungsschreiben.
Ein Empfehlungsschreiben soll er eben,
genau. Natsch, natsch.
Und dann schöpft Cisco Verdacht, weil sowas war eben noch nicht geheuer oder sowas kannte er noch nicht, dass es da irgendwie sowas gibt. Und dann lässt er sich einen richtigen Typen, genau, Nog lässt er dann quasi, fragt er aus, wer ist denn da in diesem Red Squad drin? Und dann sagt er, ja, zum Beispiel der und der und den lädt er dann vor und dann wendet er einen äußerst cleveren Trick an.
Und sagt, ich möchte die Vorkommnisse von dem und dem Datum nochmal mit Ihnen durchgehen, weil da sind Ihnen Fehler unterlaufen.
Ja.
Und also, er spielt den harten Hund und...
den eingeweihten Hund.
Genau.
Und er macht vorher auch noch so einen ähnlichen Angriff auf einen Kollegen von sich, ne? So von wegen, ja, hier Red Squad drin und so weiter, ist ja total super. Und der andere antwortet dann, ja, klar, das darf ja keiner wissen, so. Ja. Ja. Dann macht er halt diesen, genau, er sagt dann halt, lass uns die Ereignisse von diesem Abend nochmal durchgehen, so, jetzt wisst ihr schon Bescheid. Und
genau.
dann guckt er aber sowas von diabolisch verschlagen in die Kamera, also dreht sich dann in den Kopf, dem Kadetten den Rücken zu, aber guckt dann in die Kamera und macht dann solche Grimassen, schneidet er so total, so wie, ich weiß nicht, in so einem Disney-Film der Superbösewicht. So Mundwinkel bis zu den Ohren, Läppchen hoch, ja, und Augen so, Schlitze und
ja, Avery Brooks ist verrückt.
Ich glaub's auch. Oder ist mit dieser Rolle hat er den Verstand verloren.
Ich glaube, ja.
Und dann fiel mir halt nachher auch auf, dass die Kira auch so irgendwie so ein bisschen so wirkt, als wenn die da doch Parodie spielen würde oder so sarkastisch irgendwie.
Hat die große Rollen eigentlich?
Nee, nur wie sie da steht und guckt.
Okay.
Sie bedient die Konsolen auf der Defiant, als sie sich da verteidigen irgendwie.
Ja.
Und na, jedenfalls so kriegt dann halt so, so hat er dann den Beweis quasi, ne? Ist doch ja. So, so, dass das quasi ein Inside-Job war.
Ja. Aber ich, es klingt jetzt extrem negativ, was wir über diese Folge sagen, aber ich sag mal, die Kernintention ist ziemlich gut und man kann sie immer noch ja, mit Abstrichen einigermaßen gut gucken. Man kriegt ja die Botschaft auch mit, auch
genau.
Wenn sie teilweise relativ Holzhammermäßig ist. Und ich hätte mich gefreut, wenn sie über die letzte Staffel, über vielleicht, selbst wenn es nur über die letzten 10 Folgen gewesen wäre, etwas subtiler angedeutet worden wäre und nicht so über 2 Folgen aus der Kalten gekommen
ja.
Und anschließend reden wir nicht mehr drüber.
Das ist halt die andere Sache, das wurde einem halt so als das große Ding verkauft, was es ja eigentlich auch war. Da ging es ja quasi um den Fortbestand des moralischen Kerns der Sternenflotte, kann man das vielleicht so, oder der nicht von Sternenflotte, sag ich, voll schon mal falsch gemacht, von der Föderation.
Ja.
Das wäre halt schon eine große Sache gewesen, weil es hätte ja quasi alles auf den Kopf gestellt, worauf Star Trek aufgebaut ist. Und dafür war es zu klein.
Ja, und am Ende hat dann halt der eine Admiral seine Insignien abgelegt und ist zum Büßer geworden, hat gesagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht und damit war die Sache gegessen. Aber dass der im Hintergrund ja haufenweise Handlanger gehabt hat, die ihm dabei geholfen hat.
Genau, und mangels Schulterstreifen konnte man ihm nicht mal die Schulterstreifen runterreißen.
Ja, die hat es noch selber runtergenommen.
Seine Maschettenknöpfe dann irgendwie so ausgerissen worden. Plink, plink.
Diese Folge, also ist, die Legende sagt, dass im Produktionsbüro von Star Trek Deep Space Nine ein Post-it hing, sehr prominent, auf dem stand, man soll bitte nicht die Fehler wiederholen oder denkt immer an Paradise Lost und macht es nicht nochmal.
Also denkt nicht zu groß oder was?
Nee, also man hat, glaube ich, wie gesagt, es sollte eigentlich ja das Staffelfinale der dritten Staffel sein.
Ach ja.
Und Staffel 4 aufmachen. Und dann hat man ja Worf irgendwie übergeholfen bekommen und musste ja den Weg des Kriegers machen.
Ah.
Der ja auch, ja, natürlich optisch was hergemacht hat. Man hat natürlich für die restliche Staffel kein Geld mehr gehabt.
Weil das ist mit den, wir haben jetzt hier 20.000 Photon-Torpedo-Werfer auf der
Station. Ja, genau, genau.
Ah, das war teuer, das kann ich mir vorstellen, ja.
Das war richtig teuer. Es waren richtig spektakuläre Raumschlachten.
Und wir haben uns damals noch so über diese Ballerorgie gefreut, weißt du noch?
Ja.
Und da hätten das Geld dann doch besser in die Story reingesteckt.
Aber Worf hätte ich auch nicht gebraucht.
Und nee, überhaupt nicht.
Man hat halt diese Folge immer weiter zusammengestrichen und hat dann halt einfach 2 Folgen irgendwo mitten in der Staffel draus gemacht.
Und das Ganze als Kammerspiel inszeniert.
Und es geht nur in Maßen gut auf, wenn man, weil ganz krasses Beispiel zum Beispiel die Raumschlacht zwischen der Defiant und der Lakota. Weil die Defiant macht sich ja mit den Beweisen auf den Weg zur Erde, weil auf der Station hat irgendeiner mit Layton zusammengearbeitet und hat ein Device installiert, was dafür sorgt, dass das Wurmloch in unregelmäßigen Abständen auf und zu geht.
Genau, das war die Auflösung für diese Wurmloch-Geschichte vom
genau.
Anfang.
Und den haben sie quasi an Bord der Defiant. Die Defiant macht sich auf den Weg zur Erde und da ist halt der Verräter mit an Bord. Und Layton schickt halt seine Vertraute los in der Lakota, eine umgerüstete Excelsior-Klasse, eigentlich der Defiant total unterlegen. Und und die kriegt halt gesagt, naja, an Bord der Defiant sind lauter Wechselbälger. Also das
sind schon, alle komplett ausgetauscht.
Die ganze Crew ist komplett ausgetauscht gegen Wechselbälger. Fände ich erstmal ziemlich schwer zu schlucken. Aber ich meine, wir sind alle nur Menschen.
Ja.
Außer die Vulkanier.
und die Klingonen und die Romulaner und
die Ferengi
und
Andorianer.
Die Kazon und die Jem'Hadar.
Ja.
Und die Bajorana.
Egal. Auf jeden Fall.
Und die Andorianer.
Gibt es dann eine spektakuläre Raumschlacht zwischen der Lakota und der Defiant, die aber total unspektakulär ist. Und weil offensichtlich
auch. Man sieht sie auch nur von innen.
Ja, nee, doch, man sieht sie auch von außen.
Das waren, glaube ich, recycelte Shots aus anderen Folgen.
Nee, es waren schon neu, weil ich glaube, Excelsior-Klasse gegen Defiant hatten wir bisher noch nicht gehabt. Aber es wirkt trotzdem billig. Einfach, weil es ist einfach total schwer zu glauben, aber das ist, sind wir in guter Tradition bei Star Trek. Wir sind im Herzen der Föderation. Und als einziges Schiff ist diese Lakota da, die ja. Defiant aufhalten könnte. Und also die Lakota ist auch die einzige, die halt die Leute hin und her beamen könnte. Und es ist einfach, diese Folge ist halt immer weiter zusammengekürzt worden, also von den Mitteln her, bis zu einem Punkt, wo es halt wirklich unglaubwürdig und albern wirkt. Und das finde ich gerade bei der Thematik unheimlich schade, weil man hätte aus dieser Folge unheimlich viel machen können.
Absolut. Vielleicht ist das, ich weiß nicht, das Dilemma von Deep Space Nine insgesamt gewesen, dass die dann doch zu sehr auf Action gesetzt haben und irgendwie auf Ballern und Klingonen und Krieg und so weiter. Und
das Dilemma von Deep Space Nine war ja eigentlich auch, dass sie gesagt bekommen haben, als TNG noch lief, okay, ihr lauft jetzt zwei Staffeln parallel, dann ist TNG zu Ende.
Ja.
Und dann seid ihr das Flaggschiff.
Ja.
Deep Space Nine, die neue große Serie. Aber Pustekuchen, dann hat man ihnen Voyager vor den Bug gesetzt und hat Voyager rumfliegen lassen. Man
wollte die Star Trek Crew so richtig melken.
Und Deep Space Nine war immer so zweite Reihe.
Für mich war es aber auch wirklich immer zweite Reihe, muss ich sagen.
Aber für mich, wie gesagt, eine der besten Star Trek Serien.
Eine der besten. Also von vieren.
Ja, nach TNG.
Nee, also nach TNG ist bei mir Classic immer noch.
Also ich finde, Deep Space Nine ist einfach eine etwas erwachsenere Serie. Es hat mich halt irgendwie ein bisschen abgeholt nach TNG. Es war halt der nächste logische Schritt. Und nach Deep Space Nine war halt Voyager ein Schritt zurück.
Nee, ich fand die nicht erwachsener als TNG.
Ja, die haben schon so ein paar Sachen gebracht, die man bei Star Trek bisher nicht gesehen hatte. Also gerade das Zwischenmenschliche und Charaktere nicht nur gut und nur böse, Charaktere, die halt auch mehrfach die Fraktion gewechselt haben. Und
ja, aber von so einer
gesehen, so halbwegs ein Story Arc.
Also so ein bisschen ist ja erwachsen schon irgendwie die Gefühle quasi nicht zu zeigen, quasi, und sich komplett auf professionell zu verhalten. Also für mich waren die Star Trek-Leute immer, die hatten für mich kein Privatleben. Ich fand immer, wenn das Privatleben gezeigt wurde von den Leuten.
War es stinkelangweilig.
Ja. Ja. Erstmal da, genau, es war stinkelangweilig und mich hat es auch überhaupt nicht interessiert.
Und das ist das große Problem, aber was Star Trek generell hat, deswegen funktioniert die Folge vielleicht auch in gewissen Hinsichten nicht, weil sie auf der Erde
stark spielt. Stark menschliche Ader mit dem Vater vor allen Dingen.
Und die Erde des 24. Jahrhunderts ist einfach stinkend langweilig. Und
Sisko ist, glaube ich, kein Mensch. Ich glaube, Sisko ist eigentlich ein Formwandler.
Und man weiß auch nicht, warum halt der Vater von Sisko ein Restaurant führt, wenn überall repliziert wird. Und er und sagt halt.
Und die sind sowohl vom Äußerlichen als auch vom Charakter her komplett unähnlich, die beiden.
Ja.
Vielleicht ist es gar nicht so ein leiblicher Vater.
Aber Jake wiederum, also Siskos Sohn, kommt offensichtlich sehr nach seinem Opa.
Ja?
Finde ich.
Ah, kann sein, ja.
Aber er muss halt Krabben poolen.
Das überspringt eine Generation. Krabben poolen sehen. Ja, stimmt, er muss der Küche helfen.
Ja. Was für eine dämliche Idee. Wer will schon einen Krabbenburger um 3 Uhr morgens?
Oh, Kinder, 3 Uhr morgens.
Und warum man halt im 24. Jahrhundert, wo es Replikatoren gibt, die das Essen herstellen aus dem Nichts.
Ja, das ist richtig gute Essen, kann man natürlich immer noch vorhanden. Das ist doch.
Vielleicht, weil das Leben im 24. Jahrhundert so stinkend langweilig ist, dass man kochen muss, um sich einigermaßen zu unterhalten.
Ja, es gibt ja diese Theorie so von wegen, die sind so gelangweilt, die Leute, dass die auch kein Problem haben, die ganze Familie auf ein Kriegsschiff zu ziehen.
Ja.
Unter der Gefahr, jeden Tag irgendwie da zu sterben, nur um sich da irgendwie was Neues anzugucken, irgendwie so.
Und wahrscheinlich haben die gesagt, hey, endlich passiert mal was hier auf diesem langweiligen Planeten, die Jem'Hadar kommen.
Genau, unsere einzigen Alternativen sind irgendwie in das Restaurant zu gehen oder mit der Pferdekutsche zu fahren.
Ja. Die Pferdekutsche, diese scheiß Pferdekutsche. Diese Straße ist ja auch menschenleer. Du siehst ja auch keine Leute auf der Straße. Also selbst, also ich kann es nachvollziehen, wenn halt ein Jem'Hadar-Angriff immanent ist, dass Leute nicht auf die Straße gehen wollen, sondern dass sie zu Hause bleiben. Aber selbst vorher, wo das normale Leben im 24. Jahrhundert gezeigt wird, ist keine Sau auf der Straße.
Du hast halt nichts, du hast halt niemals irgendwie eine Einstellung von der Kamera, die den ganzen Platz abdeckt.
Ja.
So in dem Sternenflottenhauptquartier, was jetzt ziemlich weitläufig irgendwie ist, hast du immer so ganz enge Einstellungen. Das ist immer nur so gerade ein Zipfel von einem Gebäude.
Und da laufen drei Hanseln rum.
Und noch ein Busch und halt das Gesicht von demjenigen, der gerade spricht. So. Ja. Nie mal viele Menschen, auch nicht mal irgendwie auf einem Haufen oder so.
Keine Statisten. Aber die Röhre von Futurama ist mit drin.
Die ist mit drin?
Vorne eine Transportröhre.
Ja, aber sieht man, dass sie genutzt wird?
Nee. Ja, doch, die bewegt sich tatsächlich.
Die Röhre.
Also die Röhre nicht, aber
da ist eine Kapsel drin.
Da bewegt sich eine Kapsel drin, ja.
Ach so, aber nicht einfach so Menschen.
Aber da krankt halt, also diese Folge krankt definitiv am Budget. Und sie haben versucht, das Bestmögliche draus zu machen, aber sind halt spürbar, leider auch für den Otto-Normal-Zuschauer, an ihre Grenzen gestoßen.
An dem Budget, an der mangelnden Seele von Cisco, Nox Auftritt. Okay, Nox ist halt so, ja. Also so, der war halt schon immer so, das war jetzt nicht in der Folge irgendwie anders, aber ich fand ihn ansonsten auch schon immer nervig.
Ja.
Und die Freundschaft mit Jake, das konnte ich irgendwie auch nicht so richtig mich da reinfühlen oder so.
Nee. Aber ich finde es halt schön, also ich finde die Botschaft unheimlich toll.
Ja, die Botschaft ist gut.
Erstaunlich aktuell immer noch.
Du grünversiffter Gutmensch.
Ja, tut mir leid.
Und nee, ich ja auch.
Und also, für mich ist eine der Schlüsselszenen dieser, und auch eine wirklich der Schlüsselszenen, die sich am ehesten noch eingebrannt hat in der ganzen Serie, Deep Space Nine, die Szene mit O'Brien und Cisco. An dem Brunnen, wo
Ach, an der Bar am Anfang, wo sie saufen.
Ja, das auch. Das haben sie aus dem Monty Python-Sketch übernommen, die Dialoge.
What?
Ja, fast 1:1.
Das ist ja krass. Okay, das wusste ich auch noch
nicht. Wo O'Brien und Bashir die Schlacht im Ersten Weltkrieg nachspielen. Haben sie teilweise Monty Python-Dialoge rezitiert. Aber nee, also wo Cisco einfach mal irgendwie gerade total fertig ist mit der Situation und irgendwie nicht weiß, was er von der ganzen Situation halten soll, geht er mal frische Luft schnappen und trifft halt draußen O'Brien, also seinen Chefingenieur. Und er sagt, das kann ja gar nicht sein. Warum sind sie schon hier? Ja. Die Defiant ist noch unterwegs.
Ja.
Sie können eigentlich gar nicht auf der Erde sein. Und er hat gesagt, naja, komm, setzen Sie sich mal hin, wir reden mal miteinander. Und dann machen wir mal ein Ratespiel. Was denken Sie, wie viel Formwandler sind momentan auf der Erde? Und dann wird Cisco halt klar, okay, O'Brien ist nicht O'Brien, ist ein Formwandler. So. Und dann sagt er, was wäre, wenn ich Ihnen sage, dass momentan 5 Formwandler auf der Erde sind, inklusive Constable Odo? Hm. Und dann sagt er, denken Sie mal drüber nach. Wir sind also 4 Formwandler auf der Erde und gucken Sie an, was wir erreicht haben, wie viel Chaos wir verbreitet haben.
Ja.
Und dann sagt er, das ist halt der Unterschied zwischen uns und Ihnen. Wir haben keine Angst, aber sie haben Angst vor uns und das ist ihre Angst, die sie zerstören wird. Und diese Szene ist absolut toll. Das ist einer der Glanzstücke von Deep Space Nine.
Ja. Die ist auch gut gespielt, vor allem von dem O'Brien-Darsteller.
Der freut sich mal, ein fieser Möb zu sein.
Ja.
Col Meany freut sich mal richtig mean zu sein.
Smithers, nehmen Sie meine Hände und klatschen Sie sarkastisch damit. Noch sarkastischer.
Nee, das war gut. Ich fand auch irgendwie, naja, dass sie halt diesen zivilen Ungehorsam exemplarisch halt an Ciscos Vater durchgespielt haben, fand ich eigentlich von der Idee her auch gut.
Ja.
Das ist halt ein Familienangehöriger. Den kannte man, glaube ich, auch schon aus einer anderen Folge, meine ich. Also den hat man nicht zum ersten Mal gesehen, glaube ich.
Ich glaube, den haben wir zum ersten Mal gesehen.
Ja. Aber danach dann noch vielleicht nochmal oder irgendwie sowas. Dann konnte der halt auch die ganzen Gegenargumente mal vorbringen. Es braucht ja einfach eine Stimme, die das mal sagt, und das war er dann halt.
Das Problem ist einfach, er ist in einer guten Tradition, also wenn du an den Untertan zum Beispiel denkst, war ja der Sozialdemokrat der sympathische Gegenspieler des Untertan.
Ja.
Und er hat mich ja damals, also als ich den Film gesehen habe, hat er mich ja total genervt, wo ich gedacht habe, ey, wenn ich Firmenchef wäre und ich hätte so einen Angestellten, den ich ihn dreimal rausgeschmissen. Damals war der Sozialdemokrat ja noch der Unbequeme und nicht der Angepasste. Und ich habe ein großes Problem mit solchen erzwungenen Sympathieträgern in Filmen und Serien, weil ich die meistens nicht sympathisch finde, sondern nervig, weil ich merke, okay, hier wird mir jemand aufgezwungen, den ich mögen soll. Und dann gehe ich irgendwie automatisch auf Abwehrhaltung. Und so war es halt leider auch beim Vater von Benjamin Cisco. Den fand ich halt...
Ich versuche mir jemand was beizubringen. Ah, geh weg.
Ja, den fand ich einfach nur nervig. Also ich konnte mit ihm da irgendwie nicht viel anfangen.
Ja, nee, ich auch nicht. So, Aber ich kann mit, wie gesagt, den meisten Leuten in dieser Serie nichts anfangen.
Und deswegen. Die Folge krankt halt nicht nur am mangelnden Budget, sondern hast du schon gesagt, okay, Cisco und Kira haben offensichtlich irgendwie auf halbe Leistung geschaltet. Aber die Besetzung des Föderationspräsidenten war auch ein einziger Fehlgriff.
Ja, den konnte man ja nicht sehen unter seiner Maske.
Ja, und er wirkte halt irgendwie total schlaff. So, also,
der sollte ja auch kraftlos wirken. Ich glaube, das war so ein bisschen auch die Idee dahinter, ne?
Ja,
also du hast halt da so einen totalen Luschi irgendwie als Präsidenten sitzen. Und der sah ja so aus wie so eine Mischung aus, ich weiß nicht, Kuschelbär
ja.
und Echse. Also eigentlich so eine komplette Antipathieträger, sag ja, ich ja, mal. Ja.
Und so ein Waschlappen einfach, ne?
Ja, genau. Der hat das Weichgespülte von einem Teddybären und das Unsympathische von der Echse.
So wo du denkst, wie um alles in der Welt ist der Präsident geworden.
Ja.
Und dann fragt man sich halt, okay, er kann halt als Föderationspräsident, die Föderation besteht ja aus mehreren Planeten, wovon die Erde eine ist.
Und warum ist sie, genau, warum ist sie ausgerechnet auf der Erde? Ist der Hauptplanet, der Hauptsitz?
Warum kann er den Kriegszustand auf der Erde ausrufen?
Ha.
Das ist ungefähr so, als würde die UNO sagen, wir rufen jetzt den Kriegszustand in Deutschland aus.
Vielleicht kann der es sogar.
Man weiß es nicht.
Wie Ausnahmezustand irgendwie.
Man weiß es nicht. Kann natürlich sein.
Wenn die irgendwie auf jeden Quadratzentimeter Erde einen Offizier beamen können, dann können die auch den Ausnahmezustand ausrufen.
Ja, wenn man das wenigstens sehen würde. Aber das ist wirklich das größte Manko an dieser Folge. Es ist viel versucht worden, aber die Mittel haben halt nicht dafür gereicht, das zu zeigen, was man eigentlich zeigen wollte.
Und Deep Space Nine als Vermittler von großen Ideen hatte ich zu dem Zeitpunkt eh schon längst abgeschrieben.
Das heißt also, um mal ein Fazit zu ziehen, eigentlich immer noch eine schöne Folge, aber leider sieht man im Rewatch auch die verschenkten Potenziale und die übertünchen leider die Botschaft dieser Folge.
Es ist gut und wenn es egal, auch wenn es billig aussieht und so weiter, hätten sie mehr Stories von dem Kaliber gehabt, bei Deep Space Nine wäre ich mehr Fan davon gewesen. Obwohl ich Cisco immer noch unsympathisch finde.
Ja.
So wie die meisten. Und wie gesagt, Worf sagt Timepoint 9-11.
Da, da, da. Ja. Wer mehr gute politische Botschaft sehen will, besser umgesetzt, der soll Deep Space, soll Babylon 5 gucken.
Tja.
Ja. Aber nee, wie gesagt, aber es ist trotzdem, finde ich, einer der Glanzstücke von Deep Space Nine, auch wenn es halt ein unterfinanziertes Kammerspiel geworden ist.
Und das zeigt dann auch schon viel über, sagt dann viel über die Qualität der restlichen Folgen von Deep Space Nine aus. Wenn das jetzt ein Höhepunkt war.
Das soll Folge unseres, Thema unseres Deep Space Nine Podcasts sein, nachdem wir die komplette Serie nochmal geguckt haben. Ja,
natürlich. Sicher, sicher. Ich fange jetzt sofort an.
Vielleicht in der 51.
Ausgabe. Ich gehe jetzt an meinen Fernseher und lege das Videoband ein und fange mit der ersten Folge gleich an.
Hast du schon die Gesichter im Nebel gefunden?
Oh, das ist Spock, oh, das ist Kirk.
Naja, also in dem Sinne, wir gucken uns jetzt nochmal alle Deep Space Nine an und reden dann darüber. Wie fandet ihr die Folge? Schreibt uns mal Kommentare. Wir hören uns dann im, es ist ja schon Februar, wenn ihr das hört, aber vielleicht hören wir uns im Februar nochmal wieder, wenn nicht dann im März bei einer weiteren Ausgabe von Sie reden, der dreibeinige Podcast. Bleibt uns treu, bis dahin.
Tschüss.